Herzlich willkommen beim Impact Talk, der Podcast für nachhaltige Innovation und Technologie aus Frankfurt am Main.
Und in diesem Jahr laufen alle Kurven aus dem Kontrollnormalbereich heraus. Das ist wirklich beängstigend. Ich bin jetzt seit 40 Jahren in dem Thema und ich habe sowas noch nie erlebt. Mit anderen Worten, es ist allerhöchste Zeit, dass wir dort, wo tatsächlich ein Effekt erzielt wird, ein Impact, das ist ja der Titel dieses Festivals hier, ein wirklicher Impact, dass wir in diesen Bereichen tätig werden. Und nur wenn die Bauwende im weitesten Sinn, so wie Sie das geschildert haben, sozial, ökologisch, ökonomisch, wenn die viel, viel schneller kommt als die Energiewende, die ja 40 Jahre gebraucht hat, um sich wirklich zu entfalten und jetzt erst erfolgreich ist. Wenn wir das also in der Hälfte oder ein Viertel der Zeit hinkriegen, nur dann haben wir überhaupt noch eine Chance, das Weltklima im Kontrollbereich zu halten, ne?
Ja, mit diesen harten Worten starten wir in unseren heutigen Impact Talk Episode. Mein Name ist Mara Steinbrenner, ich bin Projektleiterin des Impact Festivals, Host dieses Podcasts und ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Gerade gehört habt ihr Klimaforscher Professor Dr. Dr. Hans-Joachim Schellenhuber, der diese Worte in einer Podiumsdiskussion des letzten Impact Festivals gesagt hat. Mit auf dem Panel waren damals unsere Bauministerin Clara Geiwitz und Gründer Moritz Hofmann. Und die drei haben auf unserer Bühne über die Zukunft des Bauwesens diskutiert. Und auch heute soll es in dieser Episode um dieses Thema gehen. Und ich habe als Gast Moritz himself mit dabei. Moritz ist Experte von Digitalisierung des Bauwesens. Und wir wollen uns heute nochmal genau anschauen, wie die Digitalisierung diese Transformation oder die nachhaltige Transformation auch befähigen kann. Hi Moritz.
Hi Mara.
Bevor wir ganz in das Inhaltliche reinstarten, kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich bin Moritz Hofmann, ich bin 33 Jahre alt, ich komme aus Gießen, also gebürtiger Mittelhesse, gar nicht weit von hier. Seit jetzt inzwischen 10 Jahren dreht sich bei mir eigentlich alles im Leben um die Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Bezug auf Gebäude. Ich habe Bauingenieurwesen eigentlich ganz normal klassisch studiert und habe dann im Master relativ früh eine Spezialisierung gefunden hin zu Virtual Design and Construction. Also wie schaffen wir es, unsere Gebäude digital zu gestalten und von diesen Daten zu profitieren. Ich habe angefangen eigentlich in der Beratung und habe große Bauunternehmen, Konzerne dabei unterstützt, diese Prozesse zu implementieren oder auch ganz speziell eine Software zu implementieren. Und ich habe eigentlich früh gemerkt, da gibt es noch viel, viel mehr Potenzial. Und dieses Potenzial wollen wir heben, weil wir haben große Herausforderungen. Die Energiewende, auch wenn Professor Schellenhuber sagt, die haben wir schon ein bisschen hinter uns. In Deutschland fehlt uns noch ein großes Stück. Aber genau das steht eben im ganz engen Zusammenhang mit Gebäuden und Immobilien. Und von daher freue ich mich, den speziellen Inhalt zur Digitalisierung, aber auch alle anderen Themen heute mit dir besprechen zu können.
Ja, sehr schön. Also jeder, der noch nicht über dich gestolpert ist, weil du warst schon mal im Podcast bei uns, ne? Wir haben schon mal ein gemeinsames Pre-Event gemacht, Impact Build. Ihr seid, glaube ich, seit dem ersten Jahr auch als Aussteller immer dabei gewesen mit Modular One und warst auf der Bühne. Also wer dich noch nicht gekannt hat, kennt dich jetzt.
Freut mich sehr gerne. Dankeschön.
Kannst du uns dann nochmal kurz erklären, was Modular One eigentlich macht?
Mhm. Also wir haben uns darauf spezialisiert, eben Daten und strukturierte Informationsmodelle über Gebäude aufzubauen. Das heißt, man kriegt eigentlich einen Einblick, je nachdem, was einem als Kunde oder Nutzer gerade zur Verfügung steht und was man selbst machen will. Weil wir wollen digitalisieren und Datenmodelle aufbauen mit dem Zweck, des Nutzers zu befriedigen und nicht nur des Digitalisierens willen. Also für den einen ist vielleicht erst interessant, hey, ich will nur mal gucken, wie viel PV auf mein Dach passt, wie viel Energie ich davon erzeugen kann. Jemand anderes, der vielleicht als Immobilienfondsmanager oder Assetmanager eben ein ganzes Portfolio analysieren muss, der kann auch zu uns kommen und sagen, hey, helf mir doch erstmal, meine 50 Gebäude zu analysieren. Danach wissen wir, welche 15 dringend gemacht werden müssen. Und danach ist eben der Vorteil unserer Datenmodelle, dass wir auch sagen können, wie lange dauert, wie viel kostet es und dass wir die Informationen so aufbereiten, dass sie auch im Nachgang über den gesamten Lebenszyklus benutzt werden können, einfach aktualisiert werden können. Hey, wir haben 10 neue Türen drin, alte draußen. Das müssen wir auch in einem Datenmodell pflegen, um eben zukunftsfähig zu sein. Und das ist das, was wir tun.
Ja, sehr cool. Wird im Nachgang sicher nochmal klarer, warum wir deswegen auch heute nochmal so miteinander sprechen, ne? Wir haben heute ja auch eine ganz besondere Podcast-Folge vor uns. Und zwar binden wir die Podiumsdiskussion, die du gemeinsam mit dem Herrn Schellenhuber und der Frau Geibitz hattest, konkret ein. Das heißt, wir nehmen uns einfach heute nochmal Zeit, gewisse Snippets, gewisse Aussagen, die beiden getroffen haben, nochmal anzuhören und auch nochmal eine Einordnung durch dich vorzunehmen. Das heißt, also unsere Panels versuchen wir auf der Bühne in der Regel recht kurz zu halten. Man kann ja stundenlang irgendwie drüber sprechen. Ne? Und heute wollen wir uns da einfach nochmal Zeit nehmen, um wirklich auch tiefer reinzugehen und vielleicht auch nochmal konkretere Beispiele anzuschauen.
Genug Material ist ja da.
Da bin ich mir ganz sicher. Nee, genau. Und bevor wir jetzt so reingehen, okay, wo liegen denn die Hebel? Was müssen wir uns da alles anschauen? Sozial, ökologisch, ökonomisch? Wie spielt die Digitalisierung da rein? Kannst du uns vielleicht nochmal ein paar einleitende Worte geben, warum wir uns, wenn es um die nachhaltige Transformation geht, eigentlich mit der Bau- und Immobilienbranche so dringend beschäftigen müssen?
Ja, also da gibt es eigentlich ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte, aber ein paar machen es besonders greifbar. Ungefähr 35% des Energieverbrauchs und 30% des CO2-Ausstoßes der EU kommen aus Gebäuden. Mhm. Also eigentlich, wenn wir diese großen Themen, die Herausforderungen unserer Zeit irgendwie bewältigen wollen, gerade jetzt mal aus dem Thema Energiewende oder Klimawandel, sind sie ein Riesentreiber. Dann Urbanisierung und demografischer Wandel ist, glaube ich, direkt einhergehend mit Gebäude. Und wir haben natürlich auch ganz, ganz, ganz viele andere, ich sag mal, Begleitstellen. Menschen verbringen bis zu 90% ihrer Lebenszeit in Gebäuden. Da merkt man, wie wichtig die sind. Und was auch in Bezug auf das Jahr 2050, was ja oft so als harte Kante gesehen wird oder als Ziel formuliert wird, stehen eben 75% aller Gebäude heute, die heute stehen, werden auch im Jahr 2050 stehen. Das heißt, wir werden ganz viele Gebäude anpacken müssen, die heute im Bestand da sind. Und da muss man eben wirklich auf verschiedene Elemente der Nachhaltigkeit gucken, um wirklich ein ganzheitliches Konzept entwickeln zu können.
Ja, und es geht ja auch vor allem darum, auch schneller zu werden. Ne? Der Herr Schellenhuber hat schon gesagt am Anfang, es muss irgendwie schneller als die Energiewende klappen, weil wir haben einfach auch nicht mehr so viel Zeit. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal die einzelnen Säulen anschauen, haben wir im Panel die Frau Geibitz gefragt, wo sie denn denkt, wo vor allem in die ökologische Richtung, wenn wir uns vielleicht auch Materialien anschauen, wo da die großen Hebel liegen.
Holz ist auf jeden Fall ein großes Potenzial, und zwar sowohl das Holz, das wir jetzt schon auf dem Bau verwenden seit vielen Jahrhunderten, als auch innovative Verfahren, wie man aus Restholzpulver tragfähige Baukonstruktionen macht. Ich war jetzt auch ganz spannend an der Uni Gießen, die haben aus Pilzmyzel Trennwände hergestellt, weil wir manche Materialien wie Rigips zum Beispiel aus der Entrauchung ja nicht mehr haben werden. Und man mit dieser Art von wachsenden Pilzen zum Beispiel dann auch Gipswände ersetzen könnte. Es gibt auch natürlich bei der Frage der Dämmstoffe, welche aus Styropor und welche aus nachhaltigem Material. Und die Aufgabe der, also technisch ist das alles da, beziehungsweise in der Entwicklung. Und was wir aber noch nicht geschafft haben, ist, einen staatlichen Anreiz zu setzen dafür, dass es sich für die Bauindustrie tatsächlich lohnt, diese Materialien zu nehmen und nicht die anderen. Und aus meiner Sicht müsste man es schaffen, dass es eine Förderung gibt, also dass zum einen diese Baumaterialien eine Art Zertifizierung haben über ihren CO2-Footprint und dass man dann sagt, okay, Bauherr, du kriegst einen Anreiz, wenn du so und so viel pro Quadratmeter CO2 speicherst, weil das ist ja eine Leistung, die dann dauerhaft erbracht wird. Und das muss aber dann so einfach sein, dass auf der Baustelle nicht alle wahnsinnig werden. Und besonders einfache Sachen auszudenken, ist besonders kompliziert. Ja. Aber das ist der Weg, über den wir jetzt gerade nachdenken, dass man ein Anreizsystem schafft mit einem CO2-Footprint für die Bauphase und eine für die Betriebsphase des Gebäudes.
Frau Geibitz spricht jetzt hier von dem Beispiel Holz quasi, aber vor allem konzentriert sich auch auf die richtigen Anreizsysteme und wie wir da quasi die Verwendung von Holz jetzt eben incentivieren können. Was ist da deine Meinung dazu oder wie siehst du das auch so als größten Hebel, so wie sie das jetzt einordnet?
Also Anreize und Vorschriften so irgendwie im Einklang haben schon, glaube ich, immer viel bewirkt. Und wenn wir uns das Thema ESG angucken, gleich in welcher Branche, hat natürlich irgendwie die Europäische Union oder auch die gesamte Weltgemeinschaft Ziele definiert und dann Rahmen, sage ich mal, klargestellt, in denen sich bewegt werden soll, wodurch ja in verschiedensten Branchen viel in Bewegung kam und erstmal was ausgelöst hat. Und ich glaube, auch da sollten wir uns gerade bei der Bau- und Immobilienbranche immer wieder zurückführen auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit, die immer im Einklang miteinander stehen sollten. Also einmal ökonomisch, wie viel kostet es, ökologisch, was macht es für die Umwelt am naheliegendsten, und aber auch soziale Infrastruktur oder soziale Aspekte in so einem Gebäude. Und da braucht es eben das Zusammenspiel aus der Regulatorik, die wir klar haben, und die Anreizsysteme, die vielleicht auch Frau Geiwitz hier schon beschreibt. Aber bei diesen Anreizsystemen muss eben meiner Meinung nach klargestellt werden, diese drei Säulen zu berücksichtigen. Wir haben bei den Anreizsystemen unserer KfW-Förderung leider viel zu langen, viel zu starken Fokus allein einfach nur auf den Effizienzgedanken gehabt und das Ökologische da manchmal ein bisschen vergessen, wodurch wir sehr stark wurden in Teilbereichen, was das Ökonomische betrifft, aber das Ökologische wieder wegfällt. Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, sich an anderen Branchen zu orientieren und Anreizsystemen zu übertragen. Das geht so weit, ich glaube, bei einem E-Auto gibt es Plattformen heutzutage, wo man seine gefahrenen Kilometer irgendwie am Ende des Jahres oder so einreichen kann und dann kriegt man was dafür. Und genauso können wir natürlich Bauteile oder Gebäude zertifizieren. Wir zertifizieren gesamte Gebäude für Fonds, für eine Transaktion, es geht schneller und vor allem hat man einen unabhängigen Stempel. Hey, das Gebäude ist nachhaltig und das Schöne dabei ist, wir sind dazu gezwungen, uns mit unseren Kunden auseinanderzusetzen, wie wir deren Immobilie besser machen können. Einmal ökonomisch zu gucken, was macht eine neue Dämmung überhaupt Sinn, weil kostet viel und bringt vielleicht wenig, wenn es neu ist. Und gleichzeitig auch zu gucken, was bringt es den Menschen, den Nutzern vor Ort in diesen Gebäuden. Und wenn man dieses Gleichgewicht schafft und das gleichzeitig auch über Anreizsysteme füttert, dann ist, glaube ich, das Anreizsystem was sehr, sehr Gutes. Wir müssen nur aufpassen, dass diese Anreizsysteme sich nicht in der Richtung verlaufen.
Sie hat sich da jetzt sehr auf dieses Thema Holz fokussiert, ne? Wirklich Holz als CO2-Speicher zu nutzen. Wie würdest du das einordnen?
Ah, genial. Also ist ein genialer Punkt. Ich glaube, auch bei dem Intro von Professor Schellenhuber kam es kurz zur Sprache. Holz ist eine der wichtigsten Baustoffe für uns, um uns wieder Zeit zu verschaffen. Weil, ich weiß nicht, Carbon Capture gibt es aus anderen Industrien schon viel stärker, die halt versuchen, oder ist ja schon inzwischen fast eine eigene Industrie, die versuchen, wieder die CO2 aus unserer Umgebung zu ziehen. Und wir müssen uns irgendwie Zeit verschaffen auf dem gesamten Planeten, damit diese Technologien wieder eine Chance haben, wirklich ihre Wirkung zu entfalten, weil die sind eben morgen nicht fertig entwickelt. Mhm. Und mit Holz können wir schon heute bauen, weil wir eben über mehrere hundert Jahre inzwischen schon gelernt haben, wie wir mit Holz oder Lehm bauen können. Also Fachwerkhäuser kennt hier jeder in Deutschland gefühlt. Und die haben eben bei dem energetischen Thema und bei dem Raumklima oft Riesenvorteile, wo wir manchmal vielleicht nur Fenster sanieren müssen und gar keine neue Vorhangfassade oder so hinlegen müssen.
Ja, zu dem Thema hat der Herr Schellenhuber auch nochmal ein schönes Zitat gebracht, ne? Wo er nochmal einen Einblick gibt, wie so eine Kombination aus Technologie, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, auch mit der Natur im Einklang funktionieren kann.
High-Tech meets No-Tech und wirklich No gemeint. Das heißt evolutionäre Lösungen, die Natur entwickelt hat. Die Natur hat 500 Millionen Jahre gebraucht, um den Baum zu optimieren. Aber heutzutage kann ich aus Holz nahezu alles machen. Übrigens auch durchsichtige Fenster, es geht alles, Farbstoffe, alles. Batterien, ne? Stora Enso in Finnland und Norwegen macht das, ist unglaublich. Selbst Elektronik können sie aus Holz machen in diesem Fall. Also Hightech, das ist die Digitalisierung, es wird künstliche Intelligenz sein. Wenn der Quantencomputer in 10 Jahren soweit ist, wird das nochmal einen Faktor 1000 oder so der Beschleunigung geben.
Ja, du als Digitalisierungsexperte, Moritz, wie siehst du diese Kombination aus Hightech, also zum Beispiel Digitalisierung und eben No-Tech, wo wir uns vielleicht tendenziell auch die Inspiration aus der Natur holen?
Ja, also es ist super spannend und glaube ich auch für die Zukunft ganz, ganz wichtig, diese zwei Elemente irgendwie wieder zusammenzubringen und zu verbinden. Wir haben Möglichkeiten aus der Digitalisierung, aus neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz, die wir aber immer, auch wie bei Datenmodellen, zweckgebunden aufbauen sollten. Und so ähnlich verhält sich es meiner Meinung nach auch mit der künstlichen Intelligenz. Wir haben durch ChatGPT oder andere künstliche Intelligenzverfahren inzwischen super coole Anwendungsfälle gefunden, wie sie in den Alltag von sehr vielen Menschen eindringen können. Dafür hatte man aber eine Riesenmenge an Daten und Informationen. Wenn man überlegt, ich glaube bis 2021 haben die versucht, alles da zusammenzukippen, dass irgendwie so ein Sprachmodell bei rauskommt. Und diese Daten und Informationen fehlen uns aus der Bau- und Immobilienbranche. Nichtsdestotrotz haben wir auch unglaublich viel an Informationen, die eben nicht digital vorliegen, die aus dem Bereich No-Tech kommen. Also es ist natürlich irgendwo eine Technologie, wenn wir die Natur mal verändert haben, wie Lehm oder Holz, um damit zu bauen. Nichtsdestotrotz ist sie noch sehr naturnah. Und da gibt es eigentlich zwei ganz bekannte oder einprägsame, für mich einprägsame, bekannt ist vielleicht übertrieben, aber einprägsame Beispiele. Das eine sind Windtürme, Bagdire aus dem heutigen Iran, früheres Persien, wo einfach Windtürme geschaffen wurden, wo eine, durch eine klüge Raumkonstruktion von oben Wind in ein Gebäude eingedrungen ist, das durch das Gebäude geführt wurde, unterhalb gekühlt wurde und danach wieder nach oben in den Raum geführt wurde und eigentlich vor diesen, was weiß ich, wie viel zigtausend Jahren damals schon eine Klimaanlage gebaut wurde, einfach um in sehr warmen Regionen dieses Planeten eben ein gutes Raumklima zu erzielen, ohne dafür Strom und Energie einsetzen zu müssen. Und wenn man überlegt, wie sich unsere Welt vielleicht in Teilen leider verändern wird, gilt es eigentlich wieder zu schauen, wie können wir denn diese Aspekte, diese wirklich hohe Ingenieurkunst, die damals entstanden ist, so nutzen, dass wir heute wieder davon profitieren können. Und ähnlich kann man auch noch innovativer werden, gerade wenn man künstliche Intelligenz und neuronale Netze, das sind ja immer so ganz verrückt, die Themen, die da zusammenkommen. Und ich verstehe dabei weitem auch nicht alles, was da so passiert. Aber wenn man überlegt, vielleicht wieder neuen Technologien und Ansätzen, Herr Schellnhubert, jetzt Quantencomputing angesprochen, sind ganz verrückte Dinge, wo wir uns heute noch nicht vorstellen können, was da passiert. Aber die ganz spezielle oder krasse Probleme lösen werden, die wir heute nicht lösen können. Und im Meghalaya, das ist ein Vorgebiet vom Himalaya, gibt es ein Volk, das aus Luftwurzeln wirklich echte Brücken baut. Die werden immer wieder auseinandergeflochten und zusammengeflochten und immer wieder entwickelt sich dieses Bauwerk weiter, was so über tausende Jahre quasi selbst entsteht. Und da gibt es an der TU München einen spannenden Ansatz, wie man diese Baubotanik, wird das der Fachbereich genannt, nutzen kann, um beispielsweise Bäume so wachsen zu lassen, dass vielleicht eine neue, schöne Freifläche überdacht entstehen kann und dass eben kein Baustoff dafür produziert werden muss unter einem CO2-Ausstoß und auch gleichzeitig ja wieder dieser Baum, der wächst, CO2 speichert und wir wieder einen Speicher schaffen, um uns wieder Zeit im Rennen gegen diesen CO2 oder den Klimawandel generell zu schaffen. Und so gilt es, glaube ich, diese spannenden Aspekte miteinander zu verbinden. Aber was findest du denn am spannendsten bei KI? Vielleicht kann ich da nochmal was mit verbinden.
Auch in die andere Richtung. Was ich daran am spannendsten finde, oh, ich glaube, wahrscheinlich durchblicke ich noch gar nicht, was wir da alles machen können. Ne? Aber ich glaube, gerade diese Kombination, wenn wir Quantencomputing so auf den Weg bringen, zusammen mit KI, also ich glaube, das wird halt alle Branchen revolutionieren und stark verändern. Ich glaube, da habe ich dann wieder eine Rückfrage in die Idee, weil KI ja immer auf Daten basiert. So, ne? Wir brauchen Daten, um daraus lernen zu können, um Modelle, Algorithmen laufen zu können. Und du hast jetzt gerade gesagt, uns fehlen diese Daten einfach in der Baubranche noch. Mhm. So, ne? Ja. Wie kommen wir denn da gleichzeitig oder was schätzt du auch, was kann man sich da vorstellen, von was wir da zeitlich sprechen, um überhaupt so viele Daten zur Verfügung zu haben? Oder wie sammeln wir die so schnell, ohne auf der anderen Seite zu stoppen und da jetzt langsamer zu machen, weißt du?
Ja. Da wäre jetzt, haben wir super entwickelt, glaube ich, im Nachgang, gleich komme ich mal drauf zurück, wie ich vielleicht dann KI da als Einsatzpunkt sehe, weil ich muss auch sagen, also KI ist ja so, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sich da wirklich gut auskennen, da gibt es ja so viele Teilbereiche und wir lernen gerade ein bisschen davon. Ja. Aber wir wollen unseren Bestand digitalisieren und wir müssen Tempo draufbringen, genau wie du das gerade beschrieben hast. Und in der Bau- und Immobilienbranche gab es in den ich weiß nicht, der Baukran, den kennt noch jeder draußen. So, das war so der letzte disruptive Effizienzschub in der Branche. Da gab es nichts mehr. Und inzwischen gibt es was Neues. Das hat jeder inzwischen in seinem Smartphone oder so drin, ist ein LiDAR-Scan. Also man kann mit Lichtstrahlen quasi Entfernungen messen. Und so ist heutzutage, das nutzen wir auch, die Technologie, um schnell ein Gebäude aufzunehmen. Man läuft einmal so in Schrittgeschwindigkeit durch das Gebäude durch und hat dann zumindest schon mal eine Datengrundlage, die genau eben etwas darlegt, was ein Gebäude sein kann. Wir überarbeiten diese Daten dann in einen wirklichen 2D-Plan und in ein digitales Gebäudemodell. Das geht bei uns immer Hand in Hand. Aber da gibt es Potenziale, zukünftig wirklich zu diese KI so zu trainieren, über maschinelles Lernen, dass sie erkennt, okay, wenn etwas so aussieht wie eine Tür oder wie ein Fenster, dann setze ich da direkt ein Bauteil Tür oder Bauteil Fenster hin, was unseren Arbeitsprozess deutlich effizienter gestalten würde und auch von vielen anderen natürlich. Und dann kann man anfangen, wirklich diese Strukturen, diese Informationen wieder sinnvoll aufzubauen Und das würde vielleicht dann irgendwann zu sowas wie Quantencomputing hinführen, um zu sagen, okay, nimm jetzt mal diesen ultimativ großen Datenbestand, Gebäude, Deutschland, Europa, Welt und versuch damit was Intelligentes zu machen. Also Bilderkennung wäre ein System, in eine Umdenken in eine Bauteilfunktionalität oder halt auch wirklich dann funktional irgendwann zu suchen, okay, wir versuchen einen ganz verrückten Lösungsweg, bitte such den perfekten. Ich glaube, das wäre so der Blick ganz in die ferne Zukunft.
Was kann man sich da so als Laie, sage ich jetzt mal, so ein Gebäude wie hier, ne? Wir haben ungefähr 7 Stockwerke in unserem Büro hier. Wenn ihr das jetzt ausmessen würdet, was sprechen wir da zeitlich? Wie lange dauert das, das zu messen, also zu digitalisieren?
Normalerweise sind die Gebäude ja ganz gut organisiert und es gibt zumindest eine Person, die auch mal samstags herkommen könnte mit dem Schlüssel und uns die Räume ausschließt. Nehmen wir das mal vorweg und wir versuchen das immer entweder in der Abendszeit oder am Wochenende zu konstruieren, dass wir wenig, also in Büros, dass man wenig den Arbeitsalltag stört. Ja. Und dann würden wir 1 bis maximal 2 Tage, würde ich sagen, für die Grundaufnahme benötigen und dann ungefähr nochmal 1 Woche Nachbearbeitungsaufwand, um dann wirklich sagen zu können, okay, hier ist jetzt wirklich ein sauberes Datengerüst. Das reicht für die nächsten 5 bis 10 Jahre an Herausforderungen wie Ökobilanz, also CO2-Fußabdruck von einer Immobilie oder Umbaumaßnahmen. Wie kann ich am besten energetisch sanieren und sowas? Reicht das schon aus? Und dann kann ich zukünftig, wie wir das bei allen anderen Sachen eigentlich kennen, wir geben immer mehr Informationen, wie eine Cloud. Wir können irgendwann immer wieder Informationen dazulegen. Ich muss jetzt noch nicht am Anfang alles perfekt wissen, wie viel zehntausende Fotos ich in der Cloud haben will. Ich kann langsam anfangen, die Cloud zu füllen. Und so kann man sich vorstellen, dass man erstmal diesen Datenspeicher baut, 1-2 Tage scannen, 5 bis 7 Tage danach nochmal wirklich sauber digitalisieren. Und dann habe ich sowas wie eine Cloud für Gebäude und habe das eben bei mir in der Hosentasche, wie heutzutage eigentlich alles andere auch schon.
Und was denkst du, wie viel effizienter könnte man das machen, wenn man da KI noch sinnvoll wirklich zum Einsatz bringen kann?
Also ohne KI gibt es entweder Beispielprojekte oder auch aus der Forschung inzwischen viele Werte, die dafür sprechen, die durch die Prozessoptimierung und die Digitalisierung circa 20% Kosten und 30% Zeitersparnis hat, allein beim Planen und Bauen. Und über den Lebenszyklus kann sich das Ganze noch vervielfachen, weil wir bauen halt meistens 2 bis 4 Jahre und dann steht es 80 Jahre da und wird genutzt. Das heißt, der Faktor, wie viel uns das bringen kann, ist im Moment noch nicht, weil die Arbeitsmethodik relativ neu ist und noch nicht so weit verbreitet leider. Ja. Zumindest was Daten in der Bau- und Immobilienbranche angeht. Gibt es aber auch Beispiele, die gesagt haben oder die verifiziert haben über Daten. Wir haben innerhalb von 5 Jahren durch die Digitalisierung in unseren Betriebs- und Wartungsprozessen 20% Kosteneinsparung. Also wird sich es auch in dem Bereich um den Dreh, sage ich mal, einpendeln. Und wenn man dann überlegt, wir hätten eine Datenbasis und könnten zum Beispiel, wir sind jetzt Asset Manager bei einem Fonds, wir haben 50 Gebäude und wir sehen, guck mal hier, jetzt haben wir eine Informationsdatenbank, wir sehen 10 Gebäude performen sehr gut im energetischen Bereich und 40 extrem schlecht. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit zu gucken, ja, wieso sind denn diese 10 Gebäude so gut? Sind die vielleicht technisch wirklich so teuer aufgerüstet, dass sie so viel einsparen? Oder sind es vielleicht kleine Leitfäden, um den Nutzern zu sagen, was passiert? Ist es vielleicht bei dem einen oder anderen Gebäude nur eine einfache Wetterstation, die sagt, ey, morgen wird es richtig warm, mach die Heizung schon mal ein bisschen runter? Oder müssen es wirklich technologisch so vorbereitete Gebäude sein, dass der Computer in Verbindung vielleicht mit einer künstlichen Intelligenz so eine einfache Gebäudesteuerung übernimmt? Und ich glaube, wenn wir mal die Möglichkeit haben, das über in unsere täglichen Geflogenheiten einzubauen, nämlich mal zu gucken. Ich kriege eine einfache Push-Nachricht aufs Handy. Oh, guck mal, heute kannst du die Heizung um 0,5 Grad runterstellen. Es wird ziemlich warm. Und solche einfachen Sachen, ich glaube, viele Menschen sind offen dafür, sich daran ein bisschen zu orientieren, weil woher weiß man, wann man hoch und runter drehen kann und sowas. Es fehlt einfach das Wissen dafür und ohne Hilfe bekommt man es auch nicht hin. Aber wenn man Leuten diese Hilfe gibt, dann nehmen sie das auch gerne an. Also ich hatte so ein treffendes Beispiel, wo einfach auf der Toilette hing bei den Papiertüchern, wie viele Papiertücher brauchst du wirklich? So, nur dieser kleine Zettel hat mich so dazu geführt, zu sagen, ja okay, ich ziehe 1, 2 Mal und mehr lasse ich schon, weil es ist ja manchmal unnötig. Manchmal denkt man einfach gar nicht nach, nimmt so viel und dann merkt man ja, jetzt habe ich hier 15 Papiertücher in der Hand, brauche ich im Leben nicht. Und solche Kleinigkeiten können, glaube ich, sehr viel bewirken und dafür müssen wir halt erstmal wieder die Basis schaffen, irgendwie in unsere täglichen Geflogenheiten auch die Gebäude reinzubringen und ich glaube, das Smartphone begleitet so langsam alle von uns.
Ja. Ja, nee, also voll. Und ich meine, jetzt haben wir uns sehr auf die Technologien fokussiert, ja. So, ne? Aber auch da ist ja auch immer wieder die Frage, wo ist der sinnvolle Ansatz davon oder wo ist der sinnvolle Einsatz und wo können wir es ausbauen, wo müssen wir weiter damit gehen, ne? Und wo muss man vielleicht doch dann den Blick in die Natur werfen, weil wir sind jetzt bestimmt auf einem guten Weg und ja. Wir lernen ganz viel dazu, aber die Natur hat halt über Jahrtausende Dinge entworfen, die funktionieren.
Die funktionieren und die auch unglaubliche Eigenschaften, wie es jetzt in dem Zitat war, mitbringen, die wir nutzen können. Aber auch da ist es wahrscheinlich so, wahrscheinlich gibt es da draußen in der Natur so viel krasse Systeme, die wir einfach heute nicht verstanden haben und nicht wissen, wie wir sie einsetzen können. Wir müssen ja auch immer wieder Möglichkeiten schaffen, diese Besonderheiten einzusetzen. Wenn wir uns, wie gesagt, die Analogie des Geldes angucken, Geld war mal Gold. Also irgendwann war das mal Gold. Das wurde in der Zentralbank eingelagert. Da hat man ein Stück Papier bekommen, das beschrieben hat, bei uns liegt Gold und gegen dieses Papierstück kriegst du wieder ein Stück Gold zurück. So, heutzutage gehen die Leute, wie gesagt, nicht mit Geldkoffern irgendwie hin und kaufen damit Immobilien oder große Assets. Heutzutage gucken die Leute aufs Smartphone. Und ich denke, dass ganz viele Bereiche, zum Beispiel schnelles Trading im Aktienhandel oder ich weiß gar nicht, auf was man sich alles bedenken kann, das wird es vor 50, 70, 80 Jahren in der Art und Weise nicht gegeben haben, weil einfach die Basis nicht da war. Und genau die Basis zu schaffen, um Stärken aus der Natur, noch viel stärkere Aspekte von ökologischen Bereichen umsetzbar zu gestalten und auch irgendwie in einem Rahmen, das finanziell bewältigbar ist, ist die Herausforderung schlechthin. Wir haben die Technologien und jetzt gilt es halt dran, die Basis zu schaffen und das zu formen, weil damit kann man halt auch extrem viel Spaß hinten dran haben. Also was das allen Menschen ermöglicht und wie man sich da reinsetzen kann, was für andere Innovationen wieder geben kann, die da drauf eben aufsetzen. Also es war bestimmt auch nicht wie bei der E-Mobilität gedacht, dass man die E-Mobilität macht, um danach mit Zertifikaten zu handeln, wie viel man eingespart hat. Das entwickeln sich aufbauend auf Strukturen, auf Technologien. Aber du weißt wahrscheinlich nicht, wie viel Holz hier in dem Gebäude sind und wie viel Stahltüren oder Stahlfenster bei dir zu Hause. Ja. Diese Informationen, das Wissen fehlt uns einfach. Und wenn man sich überlegt, ich bin jetzt, wenn man ein Portfolio hat, ich habe 50 Gebäude und ich weiß, wie viel Holztüren, Stahltüren, wie alt die sind. Oh, über 10 Jahre, da weiß ich, da passiert bald was bei den Holztüren. Ich kann mich ganz anders vorbereiten, ganz anders zukunftsfähig werden. Und so kann ich natürlich auch ökologisch anders haushalten. Wenn ich weiß, ich brauche bald ein gewisses Baumaterial, dann kann ich mich natürlich auch darum kümmern und organisieren, einen nachhaltigen Baustoff zu erlangen und nicht immer dann erst zu reagieren, wenn es zu spät ist.
Ja, nee, das ist sehr schön gesagt. Nochmal gut zusammengefasst. Du hast gerade den Menschen angesprochen und das ist tatsächlich, was ich jetzt im Laufe des Gesprächs einmal im Mittelpunkt gerne stehen würde. Wo tun wir uns bei der sozialen Nachhaltigkeit da wirklich bewegen? Ne? Und auch dazu haben wir Frau Geiwitz mal gefragt, wo sie den Diskurs dort gerade sieht.
Ich glaube, wir brauchen eine positive Erzählung und deswegen spreche ich auch immer über Qualität. Weil jeder, der versucht hat, mal zu verzichten, gute Vorsätze an Silvester sich fürs neue Jahr vorgenommen hat, weiß, so ein Verzichtvorsatz hält nicht so wahnsinnig lange bei den allermeisten Menschen. Es gibt Leute, die gehen jeden Morgen joggen, bewundere ich sehr, aber ist jetzt nicht die breite Masse, sondern wir müssen eine Qualitätsdebatte führen. Und das machen wir im Wohnbereich noch viel zu wenig. Wir sagen immer, groß und billig ist besser als klein. Das ist irgendwie so das Schweineschnitzel aus den 60ern. Ja. Und dabei gibt es aber natürlich ganz viele Qualitätsmerkmale im Wohnen, die man mit einer kleinen Wohnfläche, aber großen Gemeinschaftsflächen mit einem Zugang zu qualitativ hochwertigem Grün, einem Anschluss an SBNV, einem guten Mobilitätskonzept machen kann, ohne dass man alles selber hat und dafür sehr viel Fläche verbraucht. Das ist allerdings eine Diskussion, wo wir ganz dringend auch die Gesellschaft brauchen, die Architekten, weil das kann Politik nicht vorschreiben, sondern da muss man gemeinsam solche Konzepte entwickeln, weil ich glaube auch gerade das Thema Einsamkeit, wenn man sieht, dass wir in den Städten 50% der Haushalte haben, wo die Leute alleine leben und dann teilweise auch noch Homeoffice machen, dann glaube ich nicht, dass das bei Menschen, der ja so ein Gruppentier eigentlich ist, die optimale Architektur ist, sondern da züchten wir uns eigentlich die Probleme der nächsten Generationen noch mit hinzu. Und deswegen glaube ich, dass wir mit kleinen Grundrissen, größeren Bereichen der Begegnung auch einen Qualitätssprung haben können, ohne dass der Wohnflächenkonsum weiter steigt. Weil das ist ja eines der Punkte. Wir hatten nach dem Krieg 25 Quadratmeter pro Person Wohnflächenkonsum und sind jetzt bei über 40. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir nicht optimal die Bedürfnisse und die Immobilien zusammenbringen, sondern zum einen unterausgenutzte Häuser haben und zum anderen junge Familien, manchmal in zu kleinen Wohnungen leben. Und da geht, glaube ich, noch viel.
Ihr Argument ging ja jetzt vor allem in diese Richtung, wie wir leben. Ne? Also muss es das Einfamilienhaus sein? Wie kann man Orte der Begegnung schaffen? Wie können so Gemeinschaftsplätze auch aussehen? Sind das auch die Themen, die dir als erstes in den Kopf kommen?
Nein, also ich glaube, die Themen sind generell treffend und wichtig, aber da ist es ähnlich wie bei der Digitalisierung. Man sollte immer den Zweck im Auge haben und nicht irgendetwas machen, nur um irgendwas gemacht zu haben in der Art und Weise. Das heißt, ich glaube, im städtischen und ländlichen Raum haben wir extreme Unterschiede, die sich aber trotz alledem gegenseitig bedingen können. Wenn Sie jetzt, ich meine, der Wert von den 25 Quadratmetern, wie er auf 40 gewachsen ist, ist ein statistisches Mittel über alle Menschen, egal ob sie im ländlichen oder städtischen Raum leben. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, so, die Technologie, beispielsweise wenn wir jetzt überlegen, Homeoffice hat sie jetzt angerissen, einen Call mit einem Kollegen heute zu machen, ist eben einfach mal zu sagen, hey, guck mal hier, das ist mein PC, ich spiegel das irgendwie übers Internet und sieht eine andere Person am ganz anderen Fleck der Welt. Das sind Möglichkeiten, die gab es vor diesen 30, 40, 50 Jahren einfach noch nicht. Das heißt, ich glaube, Möglichkeiten zu schaffen, Begegnungsflächen, die Menschen kommen zusammen, sie arbeiten aber auch oftmals von zu Hause. Das sind Veränderungen in unserer Gesellschaft, die stattgefunden haben, wird sich im städtischen Rahmen, glaube ich, auch sehr gut in einem Gebäude an sich, in einem größeren Gebäude, was wir haben, stattfinden lassen, wo vielleicht mehrere Generationen drin sind. Wir haben Möglichkeiten, ein Coworking Space macht nicht nur in einem Gebäude, was nur darauf ausgerichtet ist, Sinn, sondern vielleicht auch in einem Gebäude, was hauptsächlich für Wohnen genutzt wird, wo es ein bisschen Arbeit gibt, wo es vielleicht auch die wichtigsten Sportgeräte gibt. Die müssen ja nicht immer mit Gewichten verbunden sein, sondern vielleicht ein bisschen Raum für Bewegung zu schaffen. Würde meinem Rücken zum Beispiel ganz gut tun, der sehr oft am Schreibtisch ist. Das heißt, den mal wieder gerade zu machen, ein bisschen Sport zu machen, einfach kleine, schnelle Möglichkeiten zu bieten. Und genau das, was wir dort vielleicht lernen im städtischen Rahmen, was innerhalb eines Gebäudes stattfindet, ist vielleicht im ländlichen Raum dann eine Gemeinde, eine Kommune oder nur ein Stadtteil. Weil man sagt, okay, da gibt es halt 5, 6, 7, 8 Gebäude. Ich brauche jetzt nicht in jedes Gebäude ein Coworking Space und ein bisschen Sportfläche, aber vielleicht im Zentrum all dieser Gebäude 2 Arbeitsplätze, wo Leute sich einmieten können. Ich brauche vielleicht ein bisschen Bewegungsfläche. Es ist ja manchmal schon auf Spielplätzen heute draußen, wo Sportgeräte irgendwie in den Spielplatz integriert werden. Sehr sinnvoll. Und wenn wir so Sachen lernen und in unsere Strukturen passen, dann können wir sagen, okay, das haben wir in einem städtischen Bereich gelernt, das haben wir im ländlichen Bereich gelernt. Aber was ich vielleicht nochmal als anderen Punkt aufbringen will, das ist ja so ein bisschen auch aus unserer Stadtentwicklungsgeschichte her hervorgegangen. Wir haben die Industrialisierung hinter uns und klar, die Industrialisierung hat dazu geführt, dass wir viel CO2 ausgestoßen haben, hat uns aber auch dazu geführt, dass wir ganz viele Menschen auf dem Planeten ernähren können, dass wir die medizinisch versorgen können und dass wir überhaupt eine Möglichkeit schaffen, dass so viele Menschen auf diesem Planeten existieren. Also wundervolle Dinge entstanden. Es ist halt ein negatives Ding bei rausgekommen, so, und dieses Ding müssen wir halt jetzt irgendwie lösen mit dem CO2. Und ähnlich war es eigentlich in der Stadtentwicklung. Also wir haben 1933 eigentlich so mit, ich würde sagen, so was ich von meinen Professoren mitbekomme, der bekannteste Architekt, Le Corbusier war das, hat eine Vereinigung angeführt von Städteplanern, Architekten, und die haben sich sogar damals mit dem Boot auf die Reise gemacht, hatten 6 verschiedene Haltestellen, überall haben sie so die wichtigsten eingesammelt, in Europa war das hauptsächlich, und sind nach Athen gefahren zusammen und haben eine Charta erstellt, also die Athen-Charta, wie soll unsere Stadtentwicklung aussehen? Und die hatten eben den damaligen Zweck, effizienter zu werden, wir wollen alles nach vorne bringen, wir wollen besser werden, wir wollen Reichtum überall auf der Welt schaffen in einer gewissen Art und Weise. Und die kamen zu dem Schluss, dass wir eben Wohnen, Gewerbe, Büros, Einkaufen, Freizeitaktivitäten strikt voneinander trennen sollten und kamen dann eben zu dem Schluss, durch die strikte Trennung davon, dass man sich darauf konzentriert, wo man jetzt gerade ist, aufs Wohnen, aufs Arbeiten, auf gewerbliche Tätigkeiten oder anderes, eine autogerechte Stadt als Zielbild definiert. Und wenn wir jetzt die Mobilitätsthematiken, die Frau Geiwitz unter anderem aufruft oder die wir auch alle kennen, glaube ich, uns ein bisschen zurückführen in die Gedanken, ist es so, wir wollen heute hin eher zu anderen Mobilitätsmitteln. Wir wissen, wenn wir autogerechte unsere Städte organisieren, ist es einmal im Sozialen nicht immer für alle so das Wünschenswerte. Gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Aber mit dem CO2-Ausstoß, der damit verbunden ist, ist es unnötig. Keiner steht eigentlich gerne im Stau. Nicht jeder fährt gerne 2 Stunden hin auf die Arbeit, 2 Stunden zurück. Und da gibt es eine neue Charta, haben sich wieder viele Leute zusammengesetzt. Das ist die Leipzig-Charta. Inzwischen die 2. wurde, glaube ich, mal aktualisiert. Aber die geht hin zu den Quartiersgedanken, zur Gemeinwohlökonomie, zu versuchen, wie als Gesellschaft zu funktionieren. Und ich glaube, das ist wichtig zu sagen, dass die Athen-Charta nichts Falsches war oder irgendwas schlecht gemacht hat oder so. Die haben wahrscheinlich für den damaligen Zeitpunkt fast alles richtig gemacht und eine saugeile Idee gehabt, um uns als Gesellschaft weiterzuentwickeln auf dem Planeten. Aber jetzt waren wir halt an einem Punkt, wo wir gesagt haben, böses CO2 und andere Treibhausgase kamen eben auf den Planeten und haben jetzt dafür gesorgt, hier wird's blöd warm und Wetter irgendwie lässt sich nicht mehr greifen, wir müssen da eingreifen. Und gleichzeitig hat die Gesellschaft gefordert, ja, wir wollen eben mehr Zeit mit unseren Liebsten verbringen, vielleicht wollen wir gegen die Einsamkeit ankämpfen, wir wollen die technologischen Möglichkeiten wie einen einfachen Call mit einem Kollegen nutzen können, wir wollen uns anders vielleicht ernähren, manche legen mehr Wert auf pflanzliche, manche auf eine saubere fleischliche oder wie auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, die es eben vor 70, 80, 90 Jahren noch nicht gab. Mhm. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, immer nachzuschärfen und zu gucken, was ist wirklich heute die Herausforderung? Und so, um das auf das Statement von Frau Geiwitz zurückzukommen, was sind die Herausforderungen in der Stadt und was bietet uns die Stadt? Nämlich ganz andere Sachen wie im ländlichen Raum, was da uns Gebäude an Möglichkeiten bieten. Was denkst du, was meine Lieblingsmöglichkeit im Unterschied zwischen Stadt und Land ist?
Deine Lieblingsmöglichkeit?
Was ich denke, was man da so am coolsten an Vor- und Nachteilen am gleichen Ding hat.
Ich glaube halt, in der Stadt ist halt wirklich dieses Mobilität und du kannst dein Auto stehen lassen ja eigentlich der Vorteil, oder? Also hätte ich jetzt mal so eingeordnet, weil du ja super schnell überall hinkommst. Du hast mega Möglichkeiten von Fitnessstudio bis Restaurant zu sonst was und bist mit ÖPNV, Fahrrad, zu Fuß gut unterwegs. Auf dem Land ist halt alles so ein bisschen auseinandergezogen. Dafür bist du halt auf dem Land. Das ist ein bisschen ruhiger, es ist oft ja ein bisschen grüner, je nachdem in welcher Stadt man vielleicht auch ist.
Ja, klar.
Aber das sind jetzt so die Sachen, die mir im Kopf kommen.
Ja, sehr, sehr spannend. Also wir sind sehr nah beieinander. du beschreibst auch, glaube ich, so eins, was man oft mit dem Ländlichen sehr verbindet, ist dieses Gemütliche, das Warme, vielleicht auch ein Ofen oder sowas, vielleicht was man noch so im Kopf hat, wenn man so an ein Landhaus oder sowas denkt. Und ich glaube, diese Stärke lässt sich eben auch, so wie du es gesagt hast, ein bisschen in die Stadt bringen. Weil wenn ich Vorteile schaffe, diese Gemütlichkeit in eine Stadt zu transformieren, die eben nicht auf Mobilität angewiesen ist, in der Art und Weise wie im ländlichen Raum, ich muss die zwei Gebiete ja miteinander verbinden, also ich brauche zwingend Mobilität, das ist gar nicht Abkommen dagegen, aber zu sagen, okay, wir sehen ja diese Vorteile, vielleicht müssen wir unsere Innenstädte so umkonzipieren, dass sie nicht mehr nur noch Einkaufsstraße sind, sondern vielleicht Wohlfühlzone, auch Einkaufsstraße, auch Café und das irgendwie in einem wandelnden Element, weil das ist vielleicht das Besondere, wenn man aus eher dem, ich komme auch aus dem ländlichen Raum, mal immer wieder den einen Tag fahre ich in das Stadtgebiet, wo ich shoppen kann, in dem anderen fahre ich an den Tag, wo vielleicht ein bisschen mehr Freifläche ist, wo ich mehr Natur oder sowas, auch in einem Park oder sowas habe ich ja oft im städtischen Rahmen. Und ich glaube, diese Stärke lässt sich dahingehend übertragen. Und was ich im ländlichen Raum super spannend aus, Bereichen der Energieversorgung finde, wir haben in sehr vielen großen Städten schon gute Fernwärmeanschlüsse, also die Möglichkeit, über andere Wärmeversorgungsmöglichkeiten uns nachhaltig mit Energie zu versorgen. Das liegt auch daran, wir haben, wenn man in der Stadt überlegt, wir haben hohe Gebäude oftmals im Gegensatz zum Land und viele Menschen wohnen auf einer geringen Aufstellfläche, wie das Gebäude auch an Grund bedeckt. Das heißt, wir haben theoretisch, wenn man sich das Dach anguckt, nicht so viele Möglichkeiten für PV. Auf dem ländlichen Rahmen ist aber das Verhältnis zwischen Dachfläche zu Wohnfläche in jedem Gebäude wesentlich angenehmer und ich habe die Möglichkeiten darüber schon mal, entweder Strom zu erzeugen oder über andere Technologien es in Wärme umzuwandeln. Und Energiegenossenschaften, solche Bereiche, haben sich gerade im ländlichen Raum immer mehr durchgesetzt und gibt super viele geile Erfolgsgeschichten zu, wo sich Bürgerinnen und Bürger einfach zusammenschließen und sagen, hey komm, auf den Acker bauen wir jetzt einen PV-Park, versorgen uns mit Strom und was übrig bleibt, speisen wir ein und stecken uns noch ein bisschen was ins Portemonnaie.
Ja. Nee, ich finde es super spannend auch, dass du das Wort gemütlich mit dem Ländlichen in Verbindung bringst, weil ich muss sagen, das geht mir gar nicht so.
Nee,
weil wenn ich, also ich komme ja aus Baden-Württemberg, sowieso so ein Autobundesland, ist ja leider so, öffentlicher Nahverkehr funktioniert bei uns auch nicht so gut. Ich finde es viel stressiger, weil ich daheim überall im Auto hinfahren muss. So, ne? Ich wohne nicht super ländlich, unsere Stadt hat glaube ich 40.000 Einwohner, aber es ist trotzdem so, ich komme in kein umliegendes Dorf, wo Freunde wohnen, zu Fuß, es ist eigentlich nicht das Natürlichste, dass du ins Auto steigst, um einkaufen zu gehen, so, ne, niemand läuft dahin. Und ich finde das sehr entschleunigend, wenn ich hier in Frankfurt bin, weil ich komme gar nicht auf die Idee, in mein Auto zu steigen, um zu Rewe zu fahren. Ich laufe zum nächsten Rewe, der ist 5 Minuten weg oder ein größerer das 10 Minuten oder sowas. Ja. Irgendwie, und das finde ich unglaublich entschleunigend, weil halt alle immer im Auto sitzen. Ja. Oder ich will nach Stuttgart reinfahren, ja, kann ich schon mit der S-Bahn fahren, fährt halt 1:10, hält halt in jedem Kuhkaff und fällt irgendwie jede dritte S-Bahn aus. Mhm. Oder ich fahre halt 1/2 Stunde im Auto rein.
Ja, ja, ja. Also ich glaube, warum ich das eher mit dem, also es sind ja sehr unterschiedliche Ansichten, ja, einfach voll, die aber normal sind, glaube ja, ich, bei voll, unterschiedlichen Typen voll, Menschen. Voll. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich wohne jetzt auch ein bisschen städtischer, aber noch nicht, keine Großstadt. Mhm. Nichtsdestotrotz wesentlich städtischer wie da, wo ich aufgewachsen bin. Und für mich sind es eher so, also wie gesagt, ich bin schon eher Dorfkind, aber für mich sind selbst dieser mittlere städtische Rahmen, gibt mir so viele Möglichkeiten, dass es mich fast schon stresst. Okay, dahin kann ich abends essen gehen, hier kann ich mir mittags einen Kaffee holen, da kann ich einkaufen und hier kann ich einkaufen. Ich muss aber trotzdem irgendwie hinlaufen, ich muss meinen Einkauf vor allem planen, weil ich kann ja dann einfach hingehen und mir so ein paar Sachen kaufen, weil ich einen Rucksack oder Tragetasche brauche. Also genau das, was du quasi als entspannt empfindest, und das Leben gefällt mir super gut in der Stadt. Also wirklich, ich persönlich fühle mich da sehr wohl. Aber ich bin natürlich, würde ich schon sagen, in manchen Bereichen ein bisschen gestresster, was ich aber als gar nicht negativ empfinde, sondern einfach, weil es mir eben so viel Potenzial bietet. Und ich glaube, wenn man diese Spannungszonen, die wir jetzt einfach nur auf uns, wir sind ungefähr gleich alt, aber schon in unserer Generation, in der gleichen Generation sehen, wenn wir dann denken, wir haben auch ja noch ganz andere Generationen, die ganz viel älter werden oder ganz viel jünger sind als wir. Und wenn man da überlegt, okay, die haben nochmal andere spezifische Herausforderungen. Wenn man dann wieder den Zweck weiß, was die Menschen gerne haben möchten oder wir unsere Region vielleicht auch danach aufbauen, das richtige Angebot an die richtigen Menschen zu liefern. Ich glaube, dann kriegen wir auch einen nachhaltigen Weg in uns zu transformieren, weil einfach immer nur Nachhaltigkeit oder immer nur Digitalisierung, das bringt uns alle nicht weiter, weil dann kriegen wir die Menschen nicht mit und dann bringt das tollste Konzept und das bestausgedachteste Prinzip halt rein gar nichts. Wir müssen schon die Leute, die es auch nutzen und ausführen, mit bedenken.
Voll. Und das ist ja eigentlich, ich weiß nicht mehr, wer im Panel das von euch gesagt hat, aber es ging darum, dass wir zumindest früher irgendwie oft in diesem Narrativ gewohnt haben, dann, okay, man zieht in ein Einfamilienhaus, hat da seine Kinder, lebt da, irgendwann ziehen die Kinder aus und eigentlich ist dieses Einfamilienhaus dann oft zu groß, ne? Man wird älter, es ist nicht mehr so praktikabel, man hat oft Treppen, man muss super viel putzen, ist, wenn man älter wird, einfach schwierig und ja auch ein bisschen unnötig, also so viel Raum auch zu haben. Aber es wurde halt so, wurden die Städte geplant, dass du lauter Einfamilienhäuser nebeneinander hast. Das heißt, wenn du eigentlich umziehen willst in eine Wohnung oder irgendwas Kleineres haben willst, musst du ja auch immer aus deiner Gegend wegziehen, was Menschen ja auch eigentlich nicht wollen, weil sie mögen vielleicht ihre Nachbarschaft und sind dort zu Hause. Und das ist ja vor allem im Ländlichen, glaube ich, ja nochmal schwieriger.
Ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein entscheidender Punkt, wo es nicht mangelt an Bereitschaft der Menschen, sich umzuorientieren, sondern an der Basis eben genau dem Angebot. Mhm. Wir können schwer andere Angebote schaffen, weil unser Wissen über den Bestand einfach viel zu gering ist. Wenn wir wissen, guck mal, in der Region gibt es doch da noch das und das Gebäude. Sagen wir mal, da war mal ein Hotel in einem ländlichen Raum. Hotel funktioniert leider nicht mehr, weil weniger Urlaube in diesen Orten gemacht wird. Und wir haben aber sehr viele Einfamilienhäuser noch in den Bereichen. Vielleicht könnte man das Hotel genau so umgestalten, dass man im Zuge einer energetischen Sanierung, die wir nötig haben in unseren Immobilienbeständen, zu sagen, okay, wir machen eine Umnutzung und bieten da ein Mehrgenerationen- oder ein altersgerechtes Wohnen an, wo wir genau eben Gemeinschaftsflächen ja schon haben in der Gemeinschaftsküche. Und wir schaffen es, dieses Gebiet zu fördern und demgegenüber einen anderen Wert zu stellen, der etwas ausgleicht. Weil das Problem ist ja, wenn Menschen sich verkleinern wollen, sagen wir, sie sind zu alt, sind aus dem Einfamilienhaus rausgewachsen, weil die Kinder sind raus und was soll ich mit dem Platz machen, dann hat diese Immobilie trotzdem einen entsprechenden Wert. Mhm. Aber ich kann diesen entsprechenden Wert nicht in Gegenleistung zu irgendwas anderem setzen, weil der Wert steht einfach in keinem klaren Maßstab irgendwo gegenüber. Und wenn wir digitale Strukturen schaffen, wo wir vielleicht ein Gebäude auch mal handeln können, in dem mir immer noch 25% dieses Wertes gehören und ich vielleicht nur 75% verkaufe, aber Menschen trotz alledem das Nutzungsrecht ja anders gestaltet haben. Ich habe ja auch, wenn ich eine Aktie besitze, habe ich einen Anteil an einem Unternehmen. Mir gehört ein Stück davon in der Art und Weise. Trotz alledem bin ich nicht bei jeder Versammlung dabei oder bestimme alles in der Art und Weise mit. Und genauso können wir natürlich auch auch Anteile theoretisch eines Gebäudes gehören. Aber wieso funktioniert das nicht? Ja, weil alles, was zu dem Gebäude geht, bisher in Aktenschränken ist und keiner das transparent einsehen kann. Und ein gut geführtes Unternehmen macht am Ende des Jahres eine Bilanz, die kann ich einsehen. Ich habe eine Mitgliederversammlung im Jahr, da kann ich hingehen und mich beschweren. Und ich habe halt quasi Möglichkeiten geschaffen, das in einer Transaktion zu verpacken. Und das können wir eben in Immobilienstand heute meist noch nicht. Rechtlicher Rahmen fehlt auch irgendwo, aber uns fehlt erstmal, ich sag mal, eine digitale Basis, um überhaupt diesen rechtlichen Rahmen einfordern zu können. Wenn wir jetzt der Regierung oder der BaFin oder irgendjemand sagen, sorgt mal dafür, dass ich Gebäude schneller und besser transferieren kann, dass ich die Transaktion besser gestalten kann und auch in einem kleinen Maßstab, sagen die ja, was soll ich denn da dem für einen Wert gegenüberstellen? Das heißt, wir müssen erstmal aus der Bau- und Immobilienbranche die Basis schaffen und dann können wir auch wieder solchen Konzepten neue Möglichkeiten geben, weil ich glaube, bei dem Beispiel, was du gebracht hast, ist nicht der Gedanke der Menschen das Problem, was wir sonst ja oft haben, Veränderung immer schwierig, aber ich glaube, wenn ich so meine Eltern oder so betrachte, die sagen auch, oh, wird schon langsam ein bisschen viel mit dem großen Haus und dem großen Garten. Aber die würden es trotzdem nicht verlassen, weil die sagen, ja, ich gehe jetzt nicht verkauft, ich müsste mich so viel informieren, bis ich das Gebäude verkauft bekomme, ich weiß nicht, ob ich den richtigen Wert bekomme, dann eine andere Wohnung kaufen. Also da herrscht so viel Unklarheit bei denen, dass die Hürde viel zu groß erscheint, obwohl sie eigentlich vielleicht genau die richtige Lösung für viele Herausforderungen wäre.
Aber kannst du dir vorstellen, also auf so einer größeren Sicht, ein großes Gebäude, vielleicht auch büromäßig, sehe ich das irgendwie noch mit diesen Anteilen? So ein typisches Einfamilienhaus. Glaubst du, das funktioniert auf einer emotionalen Ebene für die Menschen, dass sie dann ausziehen, in eine Wohnung ziehen und dann Anteile noch behalten? Also ist das dann sowas wie eine Aktie, wo du ja eigentlich keine emotionale Verbindung hast? Vielleicht findest du das Unternehmen cool, aber da hängst du ja jetzt nicht so dran.
Ja, verstehe ich deinen Punkt. Ich glaube, es ist eine Art und Weise, wie wir vielleicht auch lernen, damit umzugehen. Für mich ist zum Beispiel, sage ich mal, eine Möglichkeit, als Vergleich das zu sehen, ein Auto. Also ein Auto hat für viele Menschen eine sehr emotionale Bindung. Für mich persönlich sehr wenig. Also ich habe halt keine Bindung dazu. Das heißt, mir ist es vollkommen egal. Und Carsharing ist für mich eine sehr valide Option und da brauche ich keinen Besitz an dem Auto haben oder sowas. Ich teile mir das gerne und von mir aus teile ich mir das auch nur mit 100 Menschen, die ich kenne und wir legen alle Geld in einen Topf, um das zu haben. Genauso könnte man natürlich überlegen, wenn wir eine Bürgergenossenschaft haben für Energie, die Energie produziert und den Menschen Energie bringt, wieso soll das Ganze nicht bei einer Veranstaltungsstätte funktionieren? Die Menschen kommen theoretisch zusammen, jeder legt ein bisschen Geld in den Pott und sagt, pass auf, wir bauen dieses Gebäude zusammen, es gehört uns zusammen, wir setzen da einen Betreiber rein, der mietet uns dieses für x Euro, wir kriegen alle y Euro zurück, angepasst eben an unsere Anteile und wenn sich der Wert steigert, sind unsere Anteile vielleicht irgendwann mehr wert und irgendwann weniger. Das ist schon, glaube ich, möglich und man hat sich noch nie die Gedanken gemacht, wie spannend das eigentlich sein kann, weil die Basis dafür fehlt, aber es wird Hürden geben, wie die Emotionalität, die du beschreibst. Ich glaube, das Elternhaus ist vielleicht auch nochmal was ganz Spezielles und man ist dann doch über seine Lebenszeit, manche Menschen zumindest doch in mehreren Gebäuden irgendwie gewesen und vielleicht hat man auch dann in der Zeit zu einem gewissen Objekt eine Bindung aufgebaut und würde gerne genau einen Anteil dieser Wohnung haben, weil man denkt, ey, die hat sau viel Potenzial und ich baue sogar neue Fenster ein, wenn die mir danach gehören. Also man könnte das ja selbst so spezifisch auf Bauteilebene heben, dass man sagt, einem gehören die Fenster, einem die PV-Anlage, der nächsten Person gehört die Couch bei einer eingerichteten Wohnung oder der Fliesenleger sagt, ey, ich kann gut mit Fliesen, ich mache hier die besten Fliesen und ich kümmere mich auch darum, dass die richtig gut sind, wenn mir ein Teil des Wertes danach vielleicht gehört.
Auf jeden Fall ein mega spannender Ansatz. Habe ich, glaube ich, noch nie so drüber nachgedacht. Aber,
ja, dafür sind wir hier.
Ja, das stimmt. Dieser Podcast ist ja auch immer wie so eine Mini-Nachhilfestunde für mich. Also ich kann quasi für alle Hörenden einfach mal die dummen Fragen stellen.
Ach, die gibt's ja nicht.
Nee, die gibt's nicht. Nee, aber es ist super spannend.
Und das sind ja auch Sachen, sage ich mal, die kommen wir jetzt nur im Gespräch drauf. Also es ist nicht so, dass ich mir tagtäglich Gedanken mache, wie das Gebäude so funktionieren kann, sondern viel kleinteiliger und spezifischer eben auf Daten. Aber ich glaube, genau solche Gespräche bringen dann hinten raus sehr viele Möglichkeiten, drauf aufzubauen.
Ja, voll, auf jeden Fall. Bevor wir langsam zum Ende des Gesprächs kommen, würde ich dich gerne noch eine Frage fragen. Wenn du dir eine Sache für 2024 wünschen kannst, die in der Bau- und Immobilienbranche passieren soll, sei es jetzt ein technologischer Durchbruch, eine Regulatorik, die durchgesetzt wird, ganz breit gedacht, was würdest du dir wünschen?
Was würde ich mir wünschen? Ganz breit gedacht.
Kam es ganz unvorbereitet.
Ja,
ne?
Schon schwierig. Off-script. Also ich glaube, vielleicht um die Frage so ein bisschen aufzuteilen, sagen wir auch da mal wieder Anreiz und Technologie ein bisschen getrennt, Anreizregulatorik, würde ich mir wünschen, dass bei jeder Förderung, die vonstatten geht, es einen gewisses Maß unter einem betrachteten Datenschutz an der zur Frei- oder Verfügungstellung von Daten und Informationen gibt, dass vielleicht insbesondere Forschung und Entwicklung da wieder darauf zurückgreifen können, gar nicht im unternehmerischen Kontext gedacht, sondern einfach Raum zu schaffen für Innovationen, weil ich glaube, da hakt's und wir haben Riesenpotenzial, aber wir können viel schneller besser. Also die Verbindung, wenn ich eine Förderung kriege, muss ich ein paar meiner Informationen und Daten auch im Gegensatz dazu zur Verfügung stellen. Und technologisch muss ich sagen, für unsere Zwecke und was ich so einsetze, sind eigentlich alle Sachen heute da. Also ich habe da nicht so den krassen Wunsch, aber es gibt eine Sache, die neue Augmented Reality Brille von einem großen Hersteller. Ich glaube, die wird extrem spannend sein. Einerseits für mich persönlich, wie gesagt, ich habe keine Bindung zum Auto, aber zur Technologie extrem. Also zum Beispiel so Mikrofone, wie ihr hier stehen habt und so, finde ich super geil und spannend. Und genauso, glaube ich, wird diese Brille sein, weil ich glaube, das Spannendste ist die Verbindung, wenn man wirklich durch eine Brille durchgucken kann und man gleichzeitig Sachen eingeblendet bekommt und wie so ein Schild bekommt. Weil für mich natürlich spannend aus einem unternehmerischen Kontext, wenn ich hier jetzt gucken kann und ich weiß, wo laufen Leitungen lang. Ich habe das einmal digitalisiert. Geht nur im Neubau und nicht, dass man zu viel Hoffnung für den Altbau hat. Aber wenn ich sowas hätte, die Möglichkeiten zu machen und natürlich auch den Freizeitgedanken irgendwie zu spüren. Ja, ich will mal mit einem Kumpel quatschen, der wohnt halt jetzt in Kiel und irgendwie telefonieren wir uns ins gleiche Café. Ist vielleicht nochmal so ein Schritt mehr als ein reiner Call und ein Videocall, was irgendwie heute Alltag geworden ist. Und ich glaube, diese Technologie wird für mich mit das Spannendste unternehmerisch wie auch privat werden. Wie setzen wir das zukünftig ein, neben dem allgegenwärtigen Thema KI?
Fair. Jetzt hast du uns 2 Punkte gegeben, aber lass ich gelten.
Ja, danke.
Nee, super spannend. Vielen Dank dir für deinen Input heute, Moritz. Sehr gerne. War wirklich spannend. Wir verlinken auch für alle nochmal die alte Podcast-Folge, wo du mit David hier warst damals. Das heißt, wenn man nochmal bei Modular One auch tiefer einsteigen will, ist das, glaube ich, auch nochmal die bessere Folge. Und jetzt zum Abschluss würde ich gerne nochmal Herr Schellenhuber zu Wort kommen lassen, der etwas sehr Schönes gesagt hat in dem Panel, in dem ihr diskutiert habt.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich Moritz Hoffmann zuhöre, dann weiß ich, dass wir die Welt retten können.
Ich werde alles geben. Dankeschön.
Moritz, den Druck hast du dir jetzt selber eingebrockt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Gerne mit, aber ich glaube, es sitzen ganz viele hier, die mir helfen wollen und ich glaube, gemeinsam schaffen wir das noch besser.
Ja, danke dir für deine Zeit, Moritz. Du sagst es so schön auf der Bühne. Es geht darum, dass wir jetzt gemeinsam voranschreiten und gemeinsam ins Machen kommen. Und schöne Aufbruchsstimmung nochmal zum Abschluss dieses Podcasts.
Ja, danke, Mara. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Auch an alle Hörerinnen und Hörer, kommt gerne auf uns zu, wenn ihr Rückfragen habt. Die Themen bleiben für immer spannend. Ich glaube, es gibt viel zu tun. Und lasst uns anpacken und gemeinsam gestalten. Dankeschön.
Das machen wir. Danke.
Danke.